Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Macht der Epigenetik. Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die liebe Vanessa Blumhagen. Schön, dass du da bist, Vanessa.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem besonderen Podcast sein darf.
Du bist ja Autorin, du bist Moderatorin, bist auch bekannt unter dem Thema Hashimoto und Frauengesundheit. Und heute sprechen wir über das Thema vor allem Stress bei Frauen. Du hast auch ein neues Buch geschrieben, Die Stressmanagerinnen. Und bin ich ganz gespannt, was du uns da alles berichten wirst. Was ist denn das Ziel gewesen, warum du dieses Buch eigentlich geschrieben hast?
Also einmal habe ich das Buch nicht alleine geschrieben, sondern bei Thema Hashimoto bin ich alleine unterwegs. Aber tatsächlich, wenn es um das Thema Frauengesundheit geht, da hole ich mir immer weibliche Unterstützung, und zwar von meiner Freundin Anna. Und wir haben ja vor 1,5 Jahren, ein bisschen mehr, Gesund, Stark, Schön rausgebracht. Das war unser erstes gemeinsames Werk. Das ist Anna übrigens, ganz, ganz wichtig. Und da haben wir gemerkt, weil wir Frauen sind, die mitten im Leben stehen. Ne? Ich habe mehrere Unternehmen, ich bin als Moderatorin unterwegs, ich habe 20 Jahre Fernsehen gemacht, Frühstücksfernsehen auch noch, das heißt immer um 3 aufstehen. Das ist ja, arbeitet ja auch total gegen unsere Natur. Anna hat, wir haben uns beim Fernsehen kennengelernt, bei RTL damals noch, hat mittlerweile 3 Kinder, hat mehrere Ferienwohnungen. Also wir stehen halt wie so alle Frauen mitten im Leben und sind so dabei zu jonglieren und alles zu handeln und haben halt gemerkt, dass wenn wir nicht mehr 20 sind, wir sind ja minimal über 20 für beide, dass es nicht mehr so einfach ist, all das zu wuppen. Und irgendwann mal schleichen sich so kleine Problemchen ein. Da ist man dann halt nicht mehr nur übermüdet, sondern da nimmt man dann plötzlich 10 Kilo zu, ohne zu wissen warum. Oder es fallen einem die Haare aus. Oder die Regel verändert sich. Oder man hat so komische Verdauungsbeschwerden. Man fängt so an, so, man laviert sich ja dann auch so durch und sagt dann, oh nee, ich esse das nicht mehr, weil das tut mir nicht mehr gut. Oder Alkohol geht jetzt irgendwie auch nicht mehr, ich lasse das weg. Und man beschneidet sich so in seinem eigenen Leben, weil man ja immer gut durchkommen will. Wir wollen ja alle performen, wir wollen alle gut aussehen, wir wollen alle fit sein und wir wollen so viel in unserem Leben mitnehmen wie möglich. Aber irgendwann mal geht das halt nicht mehr so. Und Anna und ich haben beschlossen, dass wir da gar keine Lust drauf haben. Wir haben keine Lust, uns beschneiden zu lassen. Außer vielleicht, wenn wir verstehen, warum das gut für uns ist. Und ich hatte ja schon, ich glaube, 6 Bücher geschrieben und habe zu Anna irgendwann mal gesagt, Bücher schreiben nie wieder. Ist mir viel zu anstrengend, diese Durcheinander, dieses Hin und Her mit dem Verlag und welches Cover wird's und wie heißt das. Das Buchschreiben an sich, ich komme ja aus dem Print, macht total Spaß, aber dieses ganze Drumherum, du hast ja auch gerade erfolgreich ein Buch rausgebracht, weißt du ja, wie das, wie anstrengend das sein kann.
Definitiv.
Irgendwann mal kam Anna so zu mir, ich glaube nach einem Hashimoto-Day, hier in Hamburg, und scharwenzelte sich so ran und ich dachte so, was möchte sie? Und dann stellte sie so eine Frage, die sich so anhörte, wie möchtest du ein Kind mit mir? So, Vanessa, würdest du mit mir ein Buch schreiben? Und ich so, oh nee, was kommt jetzt? So, und dann haben wir aber Buch Nummer 1 geschrieben und erstens ist das super angekommen. Wir waren, ich glaube, 7 oder 9 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste in der Top 10 und wir haben bei der Recherche gemerkt, dass uns das natürlich auch ganz viel bringt, weil wir haben zu jedem Kapitel mit einem tollen Experten gesprochen. Du kommst ja in Buch Nummer 2 auch drin vor. Du warst ja einer der tollen Experten, die wir hier drin haben. Und ich verrate dir jetzt was. Für mich ist das Kapitel mit dir das stärkste im ganzen Buch, auch dank deines Wissens. Und wir konnten selber aus dieser Recherche so wahnsinnig viel mitnehmen und haben selber so viel mehr über unseren Körper und unser Leben verstanden. Und das wird dir ganz genauso gehen, das Feedback der Menschen, die man mit einfach zu verstehendem Content und Wissen bereichert und denen auch ganz einfache Tools an die Hand gibt, wie sie ihr Leben günstig und relativ zügig verbessern können. Das finde ich ist immer das, ist immer dieser Dank ist einfach das Allerwichtigste. Und deswegen, weil wir eben auch in unserem Leben ganz viel Stress haben und auch mit Blaulichtfilterbrille und abends nicht ins künstliche Licht gucken und keinen Alkohol trinken und Kaffee trinken wir auch schon lange nicht mehr und so, haben wir es trotzdem nicht hingewuppt. Und deswegen haben wir gedacht, okay, jetzt Thema Stress, das ist jetzt Thema Nummer 2 und so kam es zu Thema Buch Nummer 2.
Ja, super spannend und so auch ein super wichtiges Thema, denn wir leben ja in einer extrem gestressten Welt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird uns überhaupt nicht beigebracht, wie wir nicht nur den Stress reduzieren können, aber auf der anderen Seite auch nicht, wie wir unseren unserem Parasympathikus, beziehungsweise den Part, dass wir in die Entspannung gehen, das wird auch nicht gelehrt. Das heißt, wir haben oft zu viel Stress, aber wir bringen unserem Körper auch nicht bei, wirklich in die Entspannung gehen zu können. Darauf gehen wir später nochmal drauf ein. Ich möchte auf eine Sache eingehen, die hast du schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar, viele Frauen da draußen machen absolutes Multitasking. Sie wollen Job, sie wollen Familie, sie wollen Kinder und sollen dann am Ende noch den Haushalt wuppen
Und gut dabei aussehen.
und gut dabei aussehen. Richtig, genau. Und in irgendeiner Art und Weise, jetzt höre ich immer wieder, die meisten Frauen tatsächlich erwarten das auch von sich selbst. Und ich finde das eine dauerhafte Überforderung.
Ja, so werden wir aber auch erzogen. Also gar kein Vorwurf an unsere Eltern, ne? Unsere Mütter haben ja auch meistens schon so gelebt. Aber ich kenne eben auch den Spruch, oh, stell dich nicht so an, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt komm, das geht doch jetzt noch. Denk mal an andere Frauen, die Schicht arbeiten, oder? Also es gibt immer irgendeine Steigerung für jemanden, der es noch schlechter hat. Und wir Frauen sind eben oft dazu erzogen, uns zusammenzureißen, nicht zu meckern. Viele Frauen, die Kinder haben, treten ja sowieso dann an zweite oder dritte Stelle. Und da ist ja gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu beschweren, weil was wäre denn die Alternative? Und was ich auch oft gemerkt habe, auch an mir selber, fällt uns ja auch irrsinnig schwer, um Hilfe zu bitten, weil das auch so ein Faktor ist, dass man sich selber in die Schwäche begibt. Und deswegen sind ganz viele Frauen wirklich in diesem Dilemma. Und nicht umsonst haben wir immer mehr Frauen, das merke ich auch in meinem täglichen Umgang mit den Patienten, die einfach in einer Nebennierenschwäche, in einem Burnout landen und sich dann so durchschleppen. Und das hatte ich letztens mal in einem Instagram-Post gesagt, da bin ich von diesen Feministinnen beschimpft worden. Da habe ich gesagt, Leute, wir Frauen ticken nicht so wie Männer. Das hat die Natur nicht vorgesehen. Schon mal Natur, da gehen ja bei denen alle Alarmglocken an. Und dann habe ich gesagt, um es jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach runterzubrechen: Wir sind dafür gemacht in der Natur, um uns um die Brut zu kümmern, ein schönes Zuhause zu machen. Es spricht ja nichts dagegen, dass wir trotzdem unserer Erfüllung nachgehen. Aber dieses von morgens um 7 bis abends um 22 Uhr zu funktionieren und das jeden Tag, das arbeitet komplett gegen uns und gegen unseren Zyklus. Und nicht umsonst sitzen bei mir die ganzen Frauen, die einen Hashimoto haben, eine Schilddrüsenunterfunktion, deren Zyklus komplett durcheinander ist. Und das fängt ja schon bei 15, 16, 17-Jährigen an. Also, ne, nicht so wie zu meiner Zeit, ich bin jetzt 47, so mit Mitte 30, Anfang 40 hat man mal so gedacht, okay, irgendwas läuft da schief, sondern wirklich schon die ganz, ganz jungen. Und das ist sowas, wie du schon sagst, wir müssen auf der einen Seite lernen, dass wir nicht dafür gemacht sind, den ganzen Tag zu kloppen wie bescheuert, und dass wir auch uns Ruhepausen gönnen dürfen und wie wir das machen. Und dass Ruhepausen gönnen nichts damit zu tun hat, sich in Ashram zu setzen und den ganzen Tag mit irgendwelchen Klingelglöckchen und mit irgendwelchen Duftstäbchen durch die Gegend zu wedeln. Das ist nämlich auch schon wieder total kontraproduktiv.
Ja, du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen, und zwar so ein bisschen die, wie im Moment in der Gesellschaft die Rolle Mann und Rolle Frau gesehen wird, auf der einen Seite. Und da gibt es ja dann wirklich bestimmte Richtungen, wo die Gesellschaft immer wieder hintendiert. Ja? Auf der einen Seite Gleichstellung Frau und Mann, was ja vollkommen richtig ist, ja, auf der rechtlichen Basis und und. Aber du hast auch eine wichtige Sache angesprochen. Wir sind körperlich unterschiedlich, Mann und Frau. Und bin auch gespannt, welche Kommentare jetzt unter diesem Podcast landen werden.
Ich
Ja,
freue mich auch.
aber es ist auch für uns Männer mittlerweile, ich finde, uns wird eine gewisse Rolle auch weggenommen. Ja, und manche Männer, ich unterhalte mich viel mit Männern genau über dieses Thema, wo ist denn überhaupt unser Platz jetzt aktuell? Ja, was wollen die Frauen von uns? Beziehungsweise was können wir den Frauen geben? Und was ist eigentlich unsere männliche Rolle? Und was ist die weibliche Rolle? Und wo können wir uns gegenseitig eigentlich unterstützen, damit wir ein Team sind? Und nicht, dass die Frau sagt, ja, ich muss alles können, was der Mann kann. Und am Ende der Mann auch sagt, ja, muss alles können, was die Frau kann. Sondern dass man hier eigentlich, ich finde, eher wieder zurückgeht und sagt, okay, wir sind körperlich unterschiedlich. Wo können wir hier uns un als Team agieren? Jetzt im Fall Job, im Fall Familie, Haushalt, Kinder und so weiter. Und ja, das ist wirklich ein riesengroßes Thema, diese Männlichkeit, Weiblichkeit in der Generation von uns jungen Männern aktuell. Also das sehe ich überall durch die Bank weg.
Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle. Ich habe auch ganz viele Frauen, die nicht schwanger werden können. Ist ja auch ein großes Problem heutzutage. Und ich glaube auch, dass dieses, ich habe das auch mal vor ein paar Jahren, also ich habe auch einen Hypnose-Coach gehabt und bin Energiearbeit gegangen. Ne? Ist ja auch ganz wichtig. Es geht einmal um das Thema Körper, aber eben auch unsere Seele und unsere Psyche spielen mit. Und dann habe ich erstmal mit dieser Frau über das Thema Weiblichkeit geredet. Und ich habe das nicht von zu Hause mitgekriegt. Und dieses Thema in meine Weiblichkeit zu gehen und das auch als was Schönes anzusehen, das hat ganz viel bei mir verändert. Und ich glaube auch, dass das genauso wie diese sich selber zuzugestehen, als Frau Pausen zu machen und sich auszuruhen und in die Entspannung zu gehen, muss es eben auch wieder was Schönes und als was zelebriert werden, eine Frau zu sein, etwas Weibliches zu sein. Und ich finde, also ich habe ja viele Jahre beruflich in Berlin verbracht, aber auch wirklich nur beruflich, niemals privat. Und da fand ich es ganz extrem. Ich lebe ja in Hamburg, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und in Berlin ist mir ganz oft sind mir so Mädels begegnet, auch in Printreakt oder in Fernsehredaktionen, wo du auf den ersten Blick nicht wusstest, ist das ein Mädchen oder ein Junge. So. Und dann haben die aber alle gesagt, ja, ich finde keinen Freund. Und dann ich als alte Frau in deren Augen habe gesagt, naja, es tut mir leid, aber guck dich doch mal an. Also das sollte nicht böse sein, sondern ich wollte denen nur so einen Hint geben. Du musst dich natürlich als weibliches Wesen auch optisch weiblich irgendwie interessant für einen Mann machen. Es gibt alle Männer, die stehen auf alle Formen von Frauen, ne? Aber so ein bisschen was Weibliches ist doch auch was Schönes. Und in der Zeit, in der ich beim Fernsehen gearbeitet habe, kam gerade diese MeToo-Generation auf. Ganz wichtiges Thema, was ich auch in Redaktionen erlebt habe. Chefredakteure, die mir auf den Hintern geklopft haben und so. So, ne? Alles, Übergriffigkeiten, gar keine Frage. Aber ich habe eben auch gemerkt, weil du die Rolle des Mannes angesprochen hast, zu mir haben viele Männer gesagt, weil die gemerkt haben, okay, ich bin nicht so, dass ich bei der kleinsten Kleinigkeit sofort Hilfe schrei, dass die gesagt haben, wir wissen gar nicht mehr, wie wir mit euch Frauen umgehen können. Dürfen wir euch denn ein Kompliment machen, wenn ihr toll ausseht? Und dann habe ich gesagt, ja, nix, wie her damit? Und er hat denen gesagt, ja, aber bei den jungen Mädels, da kriege ich fast eine Abmahnung. Und das sind alles so Sachen, es dreht sich alles so gefühlt in so eine ungute Richtung in vielen Themengebieten, nicht in allen. Und da gehört eben das auch dazu, finde ich.
Ja, definitiv. Und ich finde es halt ganz, ganz spannend, auf der einen Seite sozusagen, dass die Frauen wieder mehr in ihre Weiblichkeit gehen dürfen oder auch das auch lernen und aber die Männer auch in ihre Männlichkeit, weil ich finde, dass viele Männer mittlerweile auch nie gelernt haben, wirklich in die Männlichkeit zu gehen, weil sie auch von starken Frauen erzogen wurden. Ja? Da gibt es dann so, nennt sich das Nice-Guy-Syndrom. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Und mal wirklich auch Grenzen zu setzen in den Beziehungen und auch wirklich ein Mann zu sein. Ja? Und das dürfen die Männer wieder lernen. Aber auch die Frauen wieder in die Weiblichkeit zu gehen und dass da wieder so eine schöne Anziehung auch stattfindet. Super krasses, super, super wichtiges Thema. Ich glaube, darüber könnten wir eine ganze Podcast-Folge machen. Machen wir vielleicht auch.
Sehr gerne. Ruf
Ja,
mich
mal
einfach
gucken, was da unter den Kommentaren entsteht. Es ist mir am Mikrofon runtergefallen. Ich hoffe, man hört mich noch. Und ja, spannend. Ich möchte nochmal auf den Stress zurückkommen, worüber das heute auch gehen soll. Und zwar eine Sache, die du angesprochen hast, auf der körperlichen Ebene ist es ja so, dass die Frauen Schlafstörungen haben, Gewichtszunahme, Hormonungleichgewichte, Frauen können nicht schwanger werden, Schilddrüsenprobleme. Und ich möchte auf eine Sache eingehen und zwar mal ein bisschen das Medizinische dahinter nochmal kurz zu erklären, weil es mir so wichtig ist bei den Hormonungleichgewichten. Wenn die Frauen viel Stress haben, kommen sie in ein Ungleichgewicht, weil die Vorstufen sozusagen von den Stresshormonen weggezogen werden. Und es ist beim Mann genauso. Das heißt, der Mann kommt zum Beispiel auch in einen Progesteronmangel, wie die Frau auch. Und beim Mann hat das auch einen Libidoverlust, bei der Frau auch einen Libidoverlust und so weiter. Ganz unterschiedliche Folgen. Und das ist total wichtig, dass man hier ganzheitlich rangeht. Und ich glaube, die Ganzheitlichkeit, die ist euch ja auch in deinem Buch oder in eurem Buch ganz, ganz wichtig. Das heißt, ihr wollt praxisorientiert dort rangehen, den Leuten Wissen mitgeben, aber auch direkt praxisnah vermitteln, was kann ich denn dann wirklich tun?
Genau, also wir sind ja, wie schon gesagt, zwei Mädels, die im Leben stehen. Ich glaube, mit Anna, mit drei Töchtern, da brauchen wir nicht drüber, von 5 bis 15 oder 14 brauchen wir nicht drüber dis zu diskutieren, dass die jetzt keine Zeit hat, irgendwie lang irgendwas nebenher zu machen, zu kochen, zu irgendwie. So, und in meinem Leben ist das eben auch so. Und wir sind so wie alle, wir wollen schnelle Ergebnisse haben. Und deswegen, also im Endeffekt bin ich mit meinem Hashimoto auch nur da, wo ich heute bin, weil ich einfach immer alles ausprobiert habe. Ich bin ganz oft auf die Schnauze geflogen, ich saß nächtelang auf der Toilette oder wie auch immer. aber ich lebe hier ja noch und ich lebe sehr, sehr gut. Und das war so wichtig für unsere Bücher, dass wir eben den Leuten nicht sagen, ja, mach doch mal einen Yoga-Kurs. Ich mache auch dreimal die Woche Yoga. Ich liebe Yoga. Aber für jemanden, der im Vollstress steht, dem jetzt zu sagen, mach doch mal einen Yoga-Kurs, da sagt die doch, ihr habt doch nicht mehr alle. So, und wir brauchen einfach Sachen, um den Leuten an die Hand zu geben, die einigermaßen schnell funktionieren. Also natürlich nichts klappt von jetzt auf gleich, aber eben auch so Tricks, die man immer an der Hand hat und sagen kann, boah, wenn ich merke, hier, ne, mein Adrenalin und meine Pumpe geht schon wieder, dann weiß ich, was ich machen kann, um da eben zügig wieder rauszukommen oder auch um langfristig da gar nicht so reinzurutschen. Und da kann man atmen. Das hat für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Atemübungen machen mich noch aggressiver. Aber wir haben eben auch in diesem Buch oder in beiden Büchern immer so Kapitel, wo wir geschrieben haben, das sind Annas Tipps und das sind meine Tipps. Und bei mir hat zum Beispiel super geholfen. Ich hatte jetzt eine Phase 4 Monate lang. Meine Hündin war schwer krank, hatte einen Gehirntumor, ist jetzt auch vor 3 Wochen gestorben. Und das war für mich die absolute Ausnahme. Das war wirklich, ich musste funktionieren. Ich hatte einen Job, ich hatte ein Leben und ich hatte mein Kind praktisch mit 4 Beinen und Fell, was im Sterben liegt. So, und ich musste 2-mal die Woche nach Hannover fahren zur Bestrahlung, es hat nicht gewirkt und so weiter. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich zum Beispiel, ich hatte in dieser Zeit angefangen, DHEA zu nehmen. Und das war für mich der absolute Game Changer. Ich mich ja, ne, mit 47 kennt man sich, man weiß, wie man in gewissen Situationen reagiert. Und ich stand so manchmal neben mir, wenn es echt so Oberkante, Unterkante war und dachte, crazy, Vanessa, du bist total ruhig. Wie kommt das denn? Anna liebt Vitalpilze, nimmt Q10, Magnesium, einfach mal Schuhe ausziehen. Wir haben ein ganz tolles Kapitel zum Thema Erdung in dem Buch, wo ganz viele Leute sagen werden, hier, die sind noch nicht ganz dicht, die Weiber. Super spannend. Einfach mal, wenn man einen Garten hat oder selbst wenn man hier in der Stadt wohnt, wie ich habe auch einen Grünstreifen vorm Haus. Schuhe aus, Strümpfe aus und übers Gras laufen. Ganz egal, wie kalt es ist. Was da im Körper passiert, oder man kann zum Beispiel die Arme unter fließendes Wasser heben, halten. Entschuldigung, jetzt kommt meine badische Ursprung wieder raus, heben, halten. Das hilft auch schon, die Erdung zu verstärken. Und solche Tipps waren uns einfach wahnsinnig wichtig. Es soll nicht viel Geld kosten. Ne? Das ist ja auch eine Frage, die wir immer an die Experten gestellt haben. Wir haben ja immer gesagt, was würdest du zum Beispiel beim Thema Epigenetik machen, um dich beim Stress gut aufzustellen oder beim Thema Hormone, beim Thema Darm, wie auch immer, beim Thema Haut. Und dann als nächstes kam immer die Frage, wenn ich jetzt Uschi Kasubke bin, das ist in den Medien, ist das so ein Beispiel, wir machen Fernsehen für Uschi Kasubke, die wohnt in Castrop-Rauxel, hat 3 Kinder, der Mann ist Alleinverdiener. Das bedeutet, die hat keine Tausenden von Euro, um irgendwelche tollen Bluttests zu machen. Was würdest du ihr raten als Basic, damit sie gut aufgestellt ist beim Thema Epigenetik, Darm und wie auch immer. Und das war uns wichtig, dass wir solche Tipps rüberbringen. Einerseits gut umzusetzen, andererseits dürfen die nicht zu teuer sein.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Stress noch mal eingehen. Wir haben gerade das schon mal ein bisschen beleuchtet. Wenn wir viel Stress haben, wird in unserem Körper Stresshormone ausgesendet. Wir können uns selber Stress machen. Also schon alleine, wenn wir an etwas denken, sozusagen, was uns stresst, werden Stresshormone ausgesendet und unser Sympathikus aktiviert, also unser Stressmodus. Und das ist aber ja noch ein Unterschied. Also wir können kurzzeitig den Sympathikus aktivieren, aber wir können auch in einem chronischen Dauerstress sein. Magst du vielleicht da ein bisschen nochmal drauf eingehen, was ihr da so ein bisschen recherchiert habt?
Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist zu sagen, ist, dass die Menschen gar nicht wissen heutzutage, dass sie in diesem Dauerstress sind. Denn Dauerstress bedeutet ja nicht nur, der Zug ist einem vor der Nase weggefahren, der Chef geht einem auf die Nerven, die Kinder machen sich nicht fertig oder der Monat ist noch lang, aber das Konto ist leer. Das sind natürlich alles Stressfaktoren. Gerade ich glaube, diese Sorgen und diese Ängste und Nöte, wenn man ins Handy guckt oder den Fernseher anmacht, geht ja praktisch morgen die Welt unter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber was wir eben auch rausgekriegt haben und was für uns super interessant war, dass es einmal einerseits diesen Stress von außen gibt, ne? Das alles, was ich jetzt gesagt habe, der Stress, der Chef nervt, der Zug kommt nicht und wieso. Und so weiter. Wir haben ja auch ganz viele Stressfaktoren in uns. Und das ist auf der einen Seite, wie sind wir denn aufgestellt, zum Beispiel von unserer Erziehung her oder was du toll erzählt hast, wenn man in der frühkindlichen Phase ein Familienleben um sich hatte, wo der permanente Druck und Stress war, dass wir einen ganz anderen Umgang haben im Erwachsenenalter mit Stress oder selbst wenn wir noch im Bauch der Mutter waren und die Mutter war schon immens gestresst in der Schwangerschaft, gehen wir anders mit Stress um. Aber natürlich auch alles, was ganz viele Leute mit sich heute rumschleppen und die kommen ja teilweise alle zu mir, Schilddrüsenunterfunktion, die nicht richtig behandelt ist. Eine Darmfehlbesiedlung, die nicht richtig behandelt wird. Irgendwelche Entzündungen im Körper. Wer rennt denn heutzutage schon ohne Entzündung im Körper rum? All das sind eben unterschiedliche Faktoren an Stress, die uns den ganzen Tag triggern. Und dann dieses blaue Licht, in das wir den ganzen Tag reingucken. Die Leute gehen ja auch nicht mehr raus. Der erste Blick morgens ist eben nicht Fenster auf, Gesicht in die Sonne, sondern Wecker klingelt, Gesicht ins Handy. Und das sind eben all diese St Faktoren, die dazu führen, dass wir in diesem, wie du schon sagst, Dauerstress sind. Und den Menschen ist das gar nicht mehr klar. Und was auch ganz wichtig war, das haben wir, glaube ich, im ersten Kapitel geschrieben, dass Stress ja nichts Negatives ist. Also ich sage immer diese schöne Geschichte, ne, wenn wir früher in der Höhle saßen, da sitzen wir irgendwie gefühlt immer noch, und dann kommt der Säbelzahntiger und dann rennt man vor dem mal 5 Minuten davon und schafft es hoffentlich. So, und dann geht man zurück in die Höhle. Dieser Stress war ja überlebenswichtig. Und ich habe gerade gestern mit einer Kollegin gesprochen, nee, mit der ich studiert habe, ist auch schon 30 Jahre her, die hat mir erzählt, sie hat gerade einen Job geschmissen, weil sie keinen Burnout, sondern ein Bore-out hatte. Also der war langweilig in diesem Laden. Und das hat genau die gleiche Symptome gebracht wie ein Burnout. Also es ist immer alles in der falschen Balance heutzutage. Stress ist nichts Schlechtes, aber eben kurzfristiger Stress und nicht dieser Dauerstress, den wir heutzutage haben und den wir uns ja größtenteils auch, also mit künstlichem Licht, blauem Licht, nährstoffarmer Ernährung und so weiter selber machen.
Ja, definitiv. Du hast gerade auch schon die Kinder angesprochen. Und das ist mir eigentlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir da mal kurz drüber sprechen. Denn den Stress, den die Eltern haben oder die Mütter haben, wirkt sich ja definitiv auf das Verhalten der Kinder auch aus. Magst du da mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen? Denn ich finde es super spannend, denn die Kinder lernen ja von den Eltern und von den Müttern auch ganz, ganz viel. Und ist ganz interessant. Es gibt letztes Mal habe ich mit jemandem mich unterhalten und dann hat sie mir gesagt, mein Sohn oder meine Tochter, weiß ich nicht mehr, hat zu mir gesagt, Mama, heute früh warst du nicht so gestresst. Total
Oh.
schön. Und wir hatten heute einen angenehmen, wie sagt man, Morgen. Und dann habe ich mir gedacht, oh krass, wenn das Kind das schon sagt, ja, dann darf man mal drüber nachdenken. Ja, wie siehst du das?
Ja, auf der anderen Seite, was für ein waches und gefühliges Kind, dass die eben nicht nur die Mutter wahrnimmt, die immer in diesem Sinne, sondern ist, sondern merkt auch, oh, Mama ist entspannt. Das ist ja auch schon mal wertvoll, weil die Kinder wachsen ja heute, genau wie du das sagst, ne? Ich habe keine Kinder, aber ich habe natürlich im Freundeskreis ganz viele Kinder und beobachte das natürlich. Es ist ja nicht so, dass die Mütter oder die Eltern was falsch machen wollen. Das ist einfach dem geschuldet, wie wir heutzutage leben. Und auf die Kinder überträgt sich das. Und das hattest du, glaube ich, auch in dem Interview im Buch gesagt, dass eben auch in der Schule ja nicht gelernt wird, zu entspannen. Also jetzt ist meine Schulzeit schon Tacken her, aber ich habe das auch nicht gelernt. So. Und dass die Kinder auch keine, das merke ich tatsächlich auch oft im Gespräch, in der Einzelberatung, dass die Leute überhaupt keinen Körpergefühl mehr haben oder keine Beziehung zu sich selber oder sich selber nicht wahrnehmen, sich selber nicht spüren. Und dann spüren die natürlich auch nicht, wenn sie das in der Kindheit nicht beigebracht bekommen haben, wo sind meine Grenzen? Wo muss ich jetzt sagen, okay, jetzt reicht's, ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt aus der Situation raus, ich gehe jetzt aus dem, kündige den stressigen Job oder sag mal einmal kurz hier, Hilfe, ich kann nicht mehr. Und wir sehen ja auch an Kindern, dass die heutzutage im Gegensatz zu früher ganz viele mit einer Brille rumlaufen. Also ich kann mich erinnern, in meiner Klasse gab es, glaube ich, ein, zwei Kinder mit einer Brille. Wenn du dir heute mal so Schulklassen durch die Stadt laufen siehst, wenn die einen Ausflug machen, hat da jeder zweite oder dritte eine Brille auf, weil die natürlich auch den ganzen Tag vor diesen Geräten hängen. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, dieses den ganzen Tag draußen in der Natur kennen die ja auch nicht mehr. Und das ist natürlich auch ein super Ventil, um Stress loszulassen, den man vielleicht in der Schule hatte oder so. Also wir schenken ja unseren Kindern diese natürliche Balance, die wir vielleicht noch gelernt haben, automatisch, ohne dass uns das jemand beigebracht hat, lernen die ja gar nicht mehr, weil die schon in so einem ungesunden Umfeld aufwachsen. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war Grundschullehrerin und die hat damals schon gesagt, montags, auf dem Dorf, ne? Richtig 3000 Seelen-Kaff, also wo eigentlich das Leben in Ordnung ist. Die hat schon gesagt, montags morgens mache ich keine Hofaufsicht in der großen Pause, weil die Kinder schon damals am Wochenende vor die Glotze gesetzt wurden und dann am Montag ihre ganzen Aggressionen loswerden mussten und diese ganze Energie. Und dann haben die sich am Montag alle auf dem Schulhof gekloppt. Am Dienstag war das schon was anderes. Und da sieht man ja schon, und diese Entwicklung ist ja weitergegangen mit diesen technischen Geräten, Fernsehen, Internet und was auch immer. Und das ist eben auch eine Entwicklung, die dazu beiträgt, dass die Kinder permanent in einem Stresszustand sind.
Ja, definitiv. Ja. Und vielleicht da nochmal auch aus epigenetischer Sicht gesehen. Das Spannende ist, man kann mittlerweile auch unterscheiden, habe ich akuten oder chronischen Stress. Man kann das tatsächlich sich auch anschauen. Und Nahrung ist mittlerweile, wissen wir, wir haben bestimmte Stoffe drin, wie Sulforaphan, Resveratrol, Kurkumin, aber auch das Butyrat, was unsere Darmbakterien bilden. Die wirken epigenetisch auf unsere Stressregulation, dass wir mit Stress besser klarkommen. Und wenn, das heißt, wenn wir uns nicht mehr vollwertig und gesund ernähren und diese Stoffe nicht mehr bekommen, dann reagieren wir auch anders auf Stress. Und das nicht nur bei dem erwachsenen Menschen, sondern auch bei den Kindern. Also ich finde es ganz, ganz spannend, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen, wie unser Körper auch auf Stress reagiert. Und am Ende kann chronischer Stress zu Autoimmunerkrankungen führen, wissen wir, ja, tatsächlich auch zu Demenz, zu Diabetes, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Stress ist Number One Killer meines Erachtens mittlerweile. Und wir dürfen lernen, hier wieder runterzukommen. Welche so Quick Fixes haben dich so fasziniert, die du jetzt halt im Laufe des Buchschreibens sozusagen gehört hast?
Also wir haben tatsächlich immer relativ schnell in der Recherche gemerkt, dass es immer so eine Oberüberschrift für dieses Buch gibt. Beim ersten Buch Gesund, stark, schön war, was rauskam, zurück zur Natur. Wir entfernen uns immer weiter nicht nur von der Natur, sondern auch von unserer Natur. Und wenn wir dahin zurückgehen, dann schaffen wir wieder in Balance zu kommen. Und bei diesem Buch war es tatsächlich so, dass egal, bei welchem Bereich wir gelandet sind, bei welchem Experten, im Endeffekt, klar waren manche Tipps unterschiedlich, aber es ging immer ums Thema Schlaf. Wir sind eine unterschlafene Gesellschaft, auch wenn sie das lustig
Definitiv.
anhört, so eine Gesellschaft, die es auch ein bisschen zelebriert, so, oh, ich habe heute noch ganz schlecht geschlafen oder ich habe heute nur 2 Stunden geschlafen und ich bin trotzdem hier. So, also das ist auch eine ganz schlimme Entwicklung, merke ich tatsächlich auch in meinem Umfeld. Ich bin schon immer jemand gewesen, wenn ich nicht genug schlafe, werde ich schlagartig krank. Das war schon als Kind so und deswegen zelebriere ich schon immer diesen Schlaf. Und wenn ich sage, so unter 9 Stunden brauchen wir gar nicht reden miteinander, weil dann bin ich nicht einsatzfähig. Und das schockt wirklich viele, weil gerade auch Frauen ja teilweise nur 5, 6 Stunden Schlaf kriegen. Wenn man denen sagt, naja, 8 Stunden wäre schon gut, dann sagen die auch, du bist nicht ganz dicht. Also Thema Schlaf kam immer vor. Das, was du gesagt hast, gerade auch diese Stoffe aus den Pflanzen. Wer isst denn wirklich noch Gemüse? Irgendwie so einen labbrigen Salat mittags in der Kantine, der schon 3 Stunden dasteht, wo nichts mehr drin ist. Also auch diese richtige Auswahl der Nahrungsmittel. Und auch alle haben nochmal gesagt, Bio-Demeter, ganz, ganz wichtig. Also, dass praktisch nur die Bio-Abteilung das wahre Essen im Supermarkt ist. Mein Freund Dr. Till Steinmeier, mit dem ich über Umweltschadstoffe geredet habe, das Gespräch ging 4 Stunden und dann musste ich das auf so ein Interview zusammendampfen und jedes Wort, was ich weggestrichen hatte, hat mir im Herzen wehgetan. Der hat gesagt, Vanessa, Supermärkte sind Chemielabore. Das ist nicht. In den allergrößten Fällen dieser Produkte, die da rumstehen, hat das nichts mit Nahrung zu tun. Das, was unsere Großeltern, Urgroßeltern vor 150 Jahren nicht kannten, das sollen wir heute auch nicht mehr, auch nicht essen. Dann dieses Thema Licht. Also es gibt immer so wirklich Basic-Punkte und das habe ich eben auch gemerkt in den letzten Jahren, wenn man die einhält, dann muss man gar keine crazy Sachen machen oder sich verrückte Gerätschaften zu Hause hinstellen oder irgendwelche durchgeknallten Sportarten ausführen, sondern wir müssen einfach wieder zurück, und da ist wieder die Rückführung aufs erste Buch, zurück zu unserer Natur und mal gucken, was ist unsere artgerechte Haltung, unsere artgerechte Lebensweise, unsere artgerechte Ernährung, was einem jetzt auch immer be begegnet, diese ganzen ideologisch ich sage es jetzt nicht, aber Menschen, die alle jetzt vegan werden und so, wenn man denen sagt, no, das ist so nicht so ganz gut und so. Also einfach zurück zu dem, was uns als Mensch gut tut und ausmacht. Und dann muss man gar keine verrückten Sachen in
Ja,
seinen Alltag
definitiv.
bringen.
Ja. Ja, du hast was angesprochen und zwar, ich formuliere es mal so, Wissen ist Macht. Man darf sich Wissen aneignen. Und dann dieses Wissen in Selbstfürsorge umwandeln. Und dann können wir gesund werden wieder oder gesund bleiben. Und da darf man, glaube ich, aber auch dann sehen, sozusagen, okay, ich darf auch Hilfe annehmen. Von links und rechts zum Beispiel, um jetzt vielleicht Wissen zu bekommen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch zu sagen, okay, das geht jetzt eigentlich über eine eigene Grenze drüber. Da brauche ich einfach Hilfe. Und was ich noch ganz, ganz wichtig finde, du hast eine Sache angesprochen, total wichtig, ganz mittendrin im Podcast, zum Beispiel so kleine Dinge, ja, Hände waschen, ist schon so ein bisschen Erdung, ja. Also so kleine Schritte, die aber auf lange Sicht, wenn wir sie häufig tun und in unseren Alltag, in unsere Routine hineinbringen, zum Beispiel Schuhe ausziehen und sich erden mal auf dem Boden, ja, für also barfuß laufen für 5 Minuten, hat große Wirkung auf lange Sicht gesehen. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und was du ansprichst, zurück zur Natur, das ist wirklich der Quickfix eigentlich, zu sagen, hey, es ist eigentlich so einfach und das spürt man ja auch wieder selbst. Alles, was nicht natürlich ist, ist für den Körper eigentlich nicht so optimal. Und da darf man lernen, wieder back to nature zu gehen. Ja, und aus dem Grund ja schön, wir werden dieses Buch hier unten verlinken unter dem Podcast. Und ich habe eigentlich das Gefühl, wir könnten jetzt halt hier noch länger drüber sprechen, was uns sehr wichtig war, dass wir hier mal einen groben Überblick mitgeben. Ich glaube, das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, werde ich mir noch mal ein paar Gedanken machen. Vielleicht machen wir dazu noch mal eine Folge.
Sehr gerne.
Ja,
Ja.
und schön, dass du da warst, Vanessa. Magst du vielleicht noch mal so 3 Tipps mitgeben, wo du sagst, die sind dir jetzt noch wichtig, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Allgemein zum Thema Stress oder allgemein zu unserer Gesundheit oder was meinst du?
Allgemein zur Gesundheit,
Alles,
was
was
einfach so
mir wichtig
wichtig
ist.
ist. Ja, gerne.
Okay,
Ja.
also prinzipiell finde ich ganz, ganz wichtig, Eigenverantwortung zu übernehmen. Diese Gesundheit ist deine Gesundheit oder meine Gesundheit und niemand anders ist dafür verantwortlich. Also kein Arzt ist dafür verantwortlich, sondern du. Und man muss ein bisschen Disziplin an den Tag legen, das stimmt schon. Aber tatsächlich, wir haben heutzutage so viel Zugang zu Informationen, dass es tatsächlich machbar ist, sich irgendwie einfach wieder gut aufzustellen. Und was du schon gesagt hast, es sind ganz oft die kleinen Dinge. Sind nicht Sachen, die Tausende von Euro kosten. Und Punkt zwei, diese kleinen Dinge muss man einfach durchziehen. Also einmal zum Sport gehen bringt ja nichts, aber wenn man einfach jede Woche dreimal zum Sport geht, dann sieht man da auch Erfolge. Und genau so ist es. Und da haben viele Menschen, merke ich, einfach auch die Probleme, dran zu bleiben. Und Punkt drei würde ich einfach sagen, Schlaf priorisieren, Schlaf priorisieren, Schlaf priorisieren. Dann legt man schon mal einen guten Grundstein, dass der Rest auch funktioniert.
Ja, Schlaf ist super, super wichtig. Vielen, vielen Dank für das tolle Podcast-Interview. Und wir werden alles hier unten verlinken, die beiden Bücher von dir. Wir werden unser Buch auch nochmal unten verlinken, damit ihr hier euch die Bücher besorgen könnt. Schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, lieber Manuel. Immer eine große Freude mit dir.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.